Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Von Isabella Herzig und diese Woche zu Gast Dr. Franz Hütter.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Willkommen am Freitag. Und heute, meine Lieben, habe ich immer besondere Gäste. Heute habe ich einen wieder mal ganz besonderen Gast für mich, nämlich den lieben Franz. Franz ist mein Mentor. Franz ist jemand, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Nicht nur über das Gehirn, sondern für mich bist du, lieber Franz, das lebendige Lexikon, also ChatGPT und was auch immer. Das ist alles in deinem Kopf. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich kenne. Und Franz nimmt sich heute die Zeit, um mit mir im Podcast über Wirkung zu sprechen, über Empathie zu sprechen, über das, was Franz' Arbeit auszeichnet. Jetzt habe ich gespoilert. Lieber
Dankeschön,
Franz,
Isabella.
möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Sag bitte einmal allen Zuhörern und Zuhörerinnen, wer bist denn du eigentlich?
Ja, also ich glaube, das fällt mir sehr leicht. Also ich kann mich definieren als jemand, der das Privileg hat, mit Menschen wie dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist mein Mittelpunkt, nämlich mit tollen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Training, Beratung und Coaching arbeiten zu dürfen. Meine Dienstleistung dazu ist speziell, dass ich so masochistisch veranlagt bin, gerne wissenschaftliche Studien zu lesen und Statistiken zum Frühstück zu essen und auch so ein Stück weit immer Trendscout zu spielen, was im Moment gerade in der Wissenschaft und in der auch im Bereich KI durch meine Lebensgefährtin Sandra Mareike Lang, die wiederum meine Mentorin ist. Ich halte die Antennen immer in die Welt raus und gucke, was da brauchbar ist, was da praxisdienlich ist. Und ich darf das zurückbringen in Learning und Development und in ja, die Formate. Und letztendlich ist es so eine Art, ja, Weberschiffchen habe ich so im Kopf, so ein Hin und Her tragen. Ich kriege so viel von meinen wundervollen Kolleginnen und Kollegen, die mir erzählen von ihren Seminarkonzepten, von ihren PE, also Personalentwicklungsprogrammen, von ihren Konzepten. Und dann bringen wir das eine mit dem anderen zusammen. Und das ist so eigentlich so der glückliche, vorläufige Höhepunkt meines Daseins, so als ja, Berufspendler zwischen Wissenschaft und Praxis.
Das hast du jetzt so schön bescheiden wieder auf den Punkt gebracht. Franz, du bist für mich damals sehr interessant geworden, als es darum geht, Neurowissenschaften in meine Arbeit mit reinzunehmen. Und du hast ja eine ganz spannende Ausbildung, in der ich halt auch absolvieren durfte. Und was ich dich immer schon fragen wollte, ne, das haben wir nie geklärt. Und die Frage, die habe ich mir aufgespart für heute. Wann hast du dich denn eigentlich in das Gehirn verliebt?
Das war tatsächlich anhand meiner eigenen Trainerausbildungen. Also ich war schon vorher immer ein Stück weit medizinisch interessiert. Es hängt damit zusammen, dass ich unter uns gesagt, hört ja niemand zu, dass ich unter uns gesagt ein furchtbarer Hypochonder bin. Und insofern hatte ich schon immer eine gewisse Affinität zu medizinischen Erklärungszusammenhängen. Und dann später, als ich nach dem Studium im Umfeld Automobilindustrie gelandet war, da in der Kommunikation, IT und Automobilindustrie, da hatte ich dann so viele Workshops moderiert, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine eigene Trainerausbildung machen. Und dann kam eine Coach-Ausbildung und so weiter, wie man eben, wenn man einmal auf Trip ist, wie das eben so ist. Und damals kam schon sehr, sehr viel natürlich, ja, kam Erklärungszusammenhänge über das menschliche Gehirn und so. Ich habe mich daran erinnert, dass ich im Studium, ich hatte damals auch Kognitionslinguistik gemacht mit einem Schwerpunkt auf, also Sprache und Denken, mit einem gewissen Schwerpunkt auch Richtung, was passiert da mit Sprache im Gehirn, was man damals eben wusste, heute lächeln wir drüber. Und habe ich daran angeknüpft, habe mir gedacht, ach, das ist ja spannend, weil das ist sozusagen vom hohen praktischen Erklärungswert. Und ich finde Psychologie total wichtig, aber manchmal ist Psychologie eben so Ja, das sind Konzepte, die man nicht so greifen kann. Und ich war ich voll fasziniert, dass man da so auf die Hardware gucken kann, auf der das Ganze läuft und mit Dopamin und mit den ganzen neuroanatomischen Geschichten, dass es so ein bisschen greifbarer und griffiger wird. Das war damals für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, praktische Sache.
Praktische Sache, sehr schön. Du hast aber auch für Empathie geforscht, ne? Also war das auch ein Thema? Oder hast du gesagt, nee, erstmal hat mich das so interessiert, diese kognitive Geschichte. Aber Empathie war ja auch ein Schwerpunkt deiner Forschung, oder? Täusche ich mich da?
Ja, das war eine spätere Entwicklungsphase meines Lebens. Ich habe verkopft angefangen und sehr, sehr, ja, mich natürlich für die ganzen rationalen Geschichten interessiert. Und später habe ich gemerkt, auch anhand von ja, im eigenen Leben oder so, dass Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Dein Kernthema ja auch. Und dann kam einfach auch das Interesse dazu, muss ich sagen, auch durch meinen damaligen Doktorvater, der eben damals sehr, sehr stark sich beschäftigt hat mit Spiegelneuronen und mit Empathie. Und er war eben ja, Chef von einem pharmakogenetischen Institut. Das heißt, er hat sich mit Genetik beschäftigt und da war es eben auch naheliegend zu gucken, was gibt es auch für genetische Grundlagen, die zumindest so das Maß an, also die individuellen Unterschiede beeinflussen. Das wissen wir alle aus der Alltagserfahrung. Der eine ist vielleicht etwas empathischer, der andere etwas weniger. Und da gibt es natürlich einen großen Einfluss der Lebenserfahrung und wie Menschen aufgezogen sind. Aber es gibt einen ganz kleinen Sockel, der durchaus nicht unbedeutend ist, wo die genetische Veranlagung mit einer Rolle spielt. Und damit habe ich mich unter anderem beschäftigt, ja.
Weißt du, ich bin ja mit dem Bereich Führungskräfte unterwegs und ja, Empathie ist so eins meiner Lieblingsthemen. Und ich behaupte etwas, ich hoffe, du wirst mir jetzt nicht sagen, Isabella, das ist ein totaler Mythos, den du da erzählst, weil dann wäre ich jetzt sehr betroffen.
Genau,
Ich
alles
behaupte
falsch. Also wir erklären jetzt mal alles als falsch. Und dann gibt's für teuer Geld ein Seminar dazu, um das doch zu retten, oder?
Genau. Ich frage mich gerade, weißt du, ich erzähle, dass wir Empathie lernen können. Und wenn du jetzt auf deine Erfahrung und dein Wissen über das Gehirn und Empathie als solches weißt, würdest du sagen, ja, das ist richtig, oder würdest du sagen, naja, mit Vorsicht zu genießen?
Also es ist richtig für das Gros der Fälle, ja. Und natürlich kann man immer Gegenbeispiele finden. Es gibt Menschen, die sozusagen, ja, wie man es ja auch weiß, die jetzt zum Beispiel in der forensischen Psychiatrie untergebracht sind und die oft so schwere Störungen haben, die man dann auch zum Teil hirnorganisch sehen kann oder die zumindest also ganz, ganz schwer therapierbar sind und wo man sagt, also da sind vielleicht Empathiedefizite nicht mehr nach einem momentanen Stand der Unkenntnis nicht mehr so leicht aufzuholen. Aber darüber sprechen wir nicht. Wir sind ja in der Regel jetzt nicht als Gerichtspsychiater oder so unterwegs, sondern als Führungskräfte, als Beraterinnen, als Coaches und so weiter. Und in diesem normalen menschlichen Bereich ist das Erlernen oder die Lernhistorie ganz, ganz entscheidend. Und natürlich ist es so, dass wir frühe prägende Jahre haben, wo wir so eine Grundausrichtung mitbekommen. Aber das ist ja das Schöne an der Neuroplastizität. Unser Hirn ist plastisch, wie ich hab hier zufälligerweise Plastilin von meinen Kindern. Die waren so freundlich, mir das liegen zu lassen. Das Gehirn ist formbar und was es eben formt, sind nicht meine Finger, sondern ist die Erfahrung, die wir machen. Und wir können eben auch, und das weiß jeder letztendlich, im höheren Lebensalter signifikante Erfahrungen machen, die uns so stark prägen, dass wir im Guten wie im Schlechten uns verändern. Und wenn wir das gezielt steuern, dass wir beispielsweise Menschen in Kontakt bringen, zum Beispiel mit Menschen außerhalb der eigenen Filterblase, denen es vielleicht nicht so gut geht, oder Menschen in Kontakt bringen mit Situationen, in denen sie die Gelegenheit haben, ihre Menschlichkeit auch wirklich auszuleben. Und dann lässt sich Empathie entwickeln. Und ich glaube, Empathie ist das Gegenteil von, ich werde irgendwie der vertrauensselige, ausnutzbare, gefühlsduselnde Mensch, sondern es bedeutet, ich bin schwingungsfähig und ich habe aber die Möglichkeit, entweder jetzt mitzugehen, ich lege mal mein Plastilin aus der Hand, entweder mitzugehen oder nicht mitzugehen. Das ist sogar im Kern der Empathie-Definition. Empathie ist ganz scharf abgegrenzt von emotionaler Ansteckung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Jawohl. Absolut. Also ich danke dir erstmal, dass du das bestätigst, was ich immer predige, weil ich das so wichtig finde. Ich bin auch ein großer Fan dessen, dass Empathie eben auch kein Mitgefühl ist und dass Menschen zu verstehen nicht gleich heißt, ich muss damit einverstanden sein und ich muss mitfühlen. Ne? Das sind so die Themen, die ganz wichtig sind in der Führung, weil die Leute dann immer denken, sie müssten bei Empathie so und so ein mitfühlendes Tierchen sein. Und da danke ich dir jetzt sehr. Ich erzähle euch mal kurz aus der Ausbildung. Nur ganz kurz, Franz hat in unserer Ausbildung mit ganz vielen Mythen aufgeräumt. Ne? Und es gibt so viele Mythen, die wir Trainer einfach so erzählen in Bezug auf die Neurowissenschaften, auf das Gehirn und. Und du hast so viele in deiner Ausbildung. Also jeder, der diese Ausbildung absolviert, geht wahnsinnig schlauer daraus. Das ist eine kleine Werbung jetzt für diese Ausbildung. Und
Danke
Franz,
schön.
wenn es einen Mythos gibt, ne? Einen Mythos, wo du sagst, den kann ich wirklich nicht mehr hören. Und den will ich unbedingt ausräumen. Welcher wäre das für dich, der dich so am meisten wirklich auf die Palme bringt, wo du sagst, Mensch, Leute, es kann nicht sein, dass ihr heutzutage noch so etwas erzählt.
Muss ich tatsächlich nachdenken, weil ich habe mir tatsächlich mal dieses Neuro-Bullshit-Thema eingefangen. Großer Shoutout an Bert Feustel, der mir das damals nahegelegt hat, vor Anno Tobak mein erstes Neuro-Bullshit-Seminar zu geben. Es gibt, denke ich mal, Mythen, die sind an sich relativ harmlos. Bei mir ist es völlig egal, ob jetzt so eine kleine Ungenauigkeit drin ist, also mein Gott, dieses Mythos des dreieinigen Gehirns mit Reptilienhirn und Gefühlshirn und sozusagen dem menschlichen Gehirn. Es ist eine modellhafte Vereinfachung und mein Gott, da passiert nichts. Die Leute müssen ja nicht wirklich rumoperieren dran und machen dann was kaputt, weil sie merken, das ist tatsächlich gar nicht so. Darauf kommt es nicht an. Also das sind alles Metaphern. Ein Stück weit auch noch so ein bisschen diese Geschichte mit rechte, linke Hirnhälfte. Die rechte wäre emotional und kreativ und die linke alles längst widerlegt. Aber das kann man heute in 2 Sekunden mit ChatGPT nachlesen, wenn man es will. Das regt mich gar nicht mehr so auf. Was mich aufregt, ist so ein Stück weit eine andere Ebene. Ich nenne das immer strukturrelevanter Bullshit. Und zwar dort, wo so eine Mythenbildung oder so eine Vereinfachung eigentlich zum Beispiel mechanistisches Menschenbild aufrechterhält. Also solche Flyer wie sie die Motivationsknöpfe im Mitarbeitergehirn drücken oder die Kaufknöpfe im Kundengehirn oder den Hebel umlegen um sonst was. Auch das sind natürlich gut gemeinte Metaphern, aber sie machen so ein Menschenbild auch oder befördern so ein Menschenbild, der Mensch als triviale Maschine, wie bei der Cappuccino-Maschine, wenn du da drauf drückst, kommt der Milchschaum, wenn du da drauf drückst, kommt der Espresso. Und Menschen funktionieren so nicht. Und dann misslingt Führung, weil man hat im Seminar gelernt, du musst das machen, damit der andere so und so handelt und es passiert nicht und da ist der Böse und so. Also das ist etwas, was mich mehr, also ich frage immer dahinter, ist der Mythos angezeigt, also ein bisschen was mit der rechten, linken Hirnhälfte ist auch so, du Linkshirnerin, du musst mal mehr das und das lernen. Und das ist so ein bisschen wie überhaupt diese ganzen Typologien, wo man dann so Menschen in Schubladen steckt und das ist ein so und so und das ist ein so und so. Und damit tilgt man natürlich ganz viel Entwicklungspotenzial der Leute. Und überall dort, wo es sozusagen wirklich Menschen beschädigt, da muss ich sagen, da bin ich dann, da werde ich dann auch sozusagen ein bisschen sauer und merke, oh, da tut Wissenschaft ganz gut so als Kehrbesen.
Absolut. Für dich ist ja Wissenschaft so der Grundstock dessen, was du machst. Du sagst ja immer, hey Leute, wir brauchen auch Denken, ne? In Unternehmen ist das total wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, die eben fundiert basiert sind. Und ich frage mich trotzdem, weil wir ja emotionale Wesen sind, wir können uns ja immer schön einreden, ich treffe diese Entscheidung völlig rational. Also ich habe jetzt 3 Studien gelesen. Ist es nicht so, dass ich dann die Studien lese, die meine Meinung schon bestätigen? Du weißt, dieser Bestätigungsfehler, den wir ja auch alle so ein bisschen mit uns schleppen. Wie gehst du davor, wenn du Wissenschaft in solche Themen, also Führung zum Beispiel, reinbringst? Ich knüpfe noch eine zweite Frage dran, weil ich so viele Gedanken gerade im Kopf habe. Es gibt ja diese ganzen Neuro-Leadership-Seminare. Du kennst die ja auch. Und ich frage mich immer, wie viel Neurowissenschaften gibt es denn tatsächlich in diesen Konzepten der Neuro-Leader?
Also da
Zwei.
ja, also da ist natürlich sehr, sehr viel alter Wein in neuen Schläuchen. Also wenn ich beispielsweise Motivation durch Dopamin ersetze, dann habe ich einfach irgendwie nur ein schmuckeres Wort vielleicht genommen, was furchtbar modern klingt oder wissenschaftlich, aber letztendlich keiner Kenntnis gewinnt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel unterwegs im Rahmen dieses Neurohypes, der Gott sei Dank schon längst abgeebbt ist. So, wie hieß es? If you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit. Und das ist natürlich, dieses Geklimpere ist natürlich potenziell ärgerlich. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich selbst zwei Bücher. Das eine heißt Neurodidaktik für Trainer, das andere heißt strategisches Neuroleadership. Das heißt, aus
Oh.
Marketinggründen greift man dann wieder das auf, was natürlich viel geht, aber das Thema ist, füllt man das Ganze mit Inhalt oder nicht? Und wo es sozusagen tatsächlich, also was Neurowissenschaft leisten kann, ist Reflexionsmöglichkeiten eröffnen, wann kann etwas funktionieren und wann nicht. Also es gibt ja den wunderbaren Spruch von Levine, es gibt nichts Praktisches als eine gute Theorie. Theorie sagt, wann funktioniert was und wann nicht. Ja? Und das ist natürlich, da kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich zum Beispiel Change betreibe im Unternehmen, was ja heute Alltag ist, und ich gehe an den biologischen Gesetzen vorbei der Neuroplastizität, also was weiß ich, zu viel gleichzeitig anfangen, dass die menschliche Komponente nicht mit berücksichtigen, dass ich, wie ich mir mal ein sehr, sehr prominenter Unternehmensberater gesagt hat, er hat für ein Heidengeld verkaufen können, Transformationsbegleitung, KI-Einführung. Und dann hat der Auftraggeber gesagt, gell, diese Komponente von Change Management, wo man mit den Leuten redet, das gibt's kostenlos dazu, oder? So nach dem Motto, irgendwie das Beiwerk, das sowieso nichts wert ist. Und das ist natürlich ein himmelschreiendes Missverständnis. Und jeder, der schon mal selbst das Privileg hatte, große Summen in den Sand setzen zu dürfen im Unternehmen, der weiß, spätestens dann, dass diese Komponente tödlich ist. Und da hilft uns Neurowissenschaften, aber helfen uns Neurowissenschaften dabei, sowas gut zu begründen, weil wir wissen, wenn beispielsweise die Anschlussfähigkeit nicht gegeben ist oder die Stresskomponente zu hoch oder die Bindungskomponente zu niedrig, dass es nicht funktionieren kann. Und Das ist hilfreich. Ich sag aber meinen Leuten, die mit ihren Transferkonzepten zum Beispiel aus dem Scientific Trainer gehen, ich sage, fang bitte bloß nicht an zu argumentieren mit Neurowissenschaften oder mit Psychologie. Das ist nicht die Ebene, auf der die Leute Entscheidungen treffen. Sucht euch dank KI beispielsweise und eurer wissenschaftlichen Ausbildung, die ihr genossen habt gerade, sucht euch erstmal betriebswirtschaftliche Kennzahlen raus. Wie viel Prozent weniger gelbe Scheine, Arbeitsunfähigkeit gibt es, wenn ich mich um emotionale Intelligenz kümmere? Wie viel Prozent mehr Employer Retention, wie viel Prozent weniger und so weiter und so fort. Und dann begründet ihr mit Neurowissenschaften, mit Psychologie, warum der Effekt so stark ist, zum Beispiel von psychologischer Sicherheit und so weiter. Das heißt, wir gehen erst auf die harten Zahlen, Daten, Fakten und dann auf die Begründung. Das ist so das, wo Neuro X tatsächlich Substanz hat. Das war die eine Frage. Vielleicht, bevor
Absolut.
ich die andere beantworte, vielleicht noch eine kurze Pause, dass ich nicht so furchtbar lange rede am Stück.
Du, lieber Franz, du weißt, ich kann dir immer stundenlang zuhören und ich habe eigentlich gesagt, ich stelle dir eine Frage und ich lasse dich
Ja,
reden, weil ich
ich
dachte,
mich
du
mir
bist
auch. Das ist das große Problem, dass ich mir so lange zuhöre. Ganz furchtbar.
ich kann das nur alles bestätigen, was du sagst. Ich meine, die Ausbildung bei dir gemacht, ich habe auch diese Präsentation genauso vorbereitet, wie du uns das empfohlen hast. Und ich merke das zum Beispiel immer wieder, dass wenn ich mit Fachkräften arbeite, die zu Führungskräften werden, jetzt, ob das jetzt in einem großen Unternehmen ist, im Mittelstand, oder ich arbeite ja viel im Dentalbereich, da hast du zum Beispiel einen Zahnarzt oder Zahnärzte, die sind fachlich super, auf einmal haben sie eine Praxis zu führen, Menschen zu führen. Und auch da merke ich, dass dieser Bereich der emotionalen Intelligenz, dass wir den gar nicht so ernst bis jetzt genommen haben in der Führung. Also, weißt du, Daniel Goldman hat damals in seinem ersten Buch geschrieben, und ich meine, der Satz ist jetzt in der fünften Ausgabe nicht mehr drin, aber in dem ersten Buch, weil ich glaube, der letzte Satz stand, 20% deines wirtschaftlichen Erfolges hängen von den Befindlichkeiten deiner Mitarbeitenden ab. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich fand das damals schon ziemlich gewaltig, wenn man es rechnet.
Also es ist schwer, mit Sicherheit eine Zahl zu finden. Es ist auch sehr unterschiedlich, sicher von Branche zu Branche. Aber ich glaube schon, dass also es ganz enorm wichtig ist. Und eigentlich bräuchten wir da nur unsere Großmutter und unsere Urgroßmutter und gar keine Wissenschaft. Wenn die Leute reihenweise irgendwie mies drauf sind, dann können sie nicht mehr, haben sie keinen klaren Kopf und dann können sie nicht denken. Heute können wir es wissenschaftlich wunderbar zeigen anhand von Hirnstrommustern und Ähnlichem. Schön, wenn was, wenn es hilft, gerne mit Evidenz dazu. Aber ich glaube, dass wir viel von dem einfach ja, zum Glaubenssatzarbeit mit Wissenschaft machen können. Also Dinge, die wir aus der Psychologie, aus den Ausbildungen, aus emotionaler Intelligenz und so weiter wissen, das tatsächlich auch mit harten Zahlen, Daten und Fakten belegen, damit es mehr gelebt wird und mehr durchdringt. Das ist die erste Geschichte und eigentlich das ist es die wunderbare Brücke zu deiner Frage von vorhin, nämlich mit dem Denken. Auch das ist so eine alte Zweiteilung, Denken auf der einen Seite, Emotionen auf der anderen Seite. Wenn wir die aktuelle Emotionsforschung ansehen, wissen wir, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen und es gar nicht mehr so eindeutig ist. Rationale Hirnteile, emotionale Hirnteile, es fließt alles ineinander über. Und wir wissen beispielsweise, dass die emotionale Intelligenz steigen kann, wenn ich ein größeres Vokabular finde für meine Gefühle. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, kognitiv zu durchdringen, was passiert in dem Franz denn gerade und kann das beschreiben. Und je besser ich beschreiben kann, desto eher habe ich auch die Möglichkeit, dann mit den Gefühlen so umzugehen, dass sie sich verändern können, und ich vielleicht irgendwie zu was motiviert bin oder mich motivieren kann, was mir wirklich hilft. Da eine ganz große Rolle spielt, ist im Moment, ich glaube, das dringendste Thema in der Wirtschaft überhaupt. Und zwar ist es das Thema, dass wir uns anpassen und unsere ganzen Mitarbeitenden sich anpassen dürfen an eine Welt, die sich in der Geschwindigkeit verändert, wie wir es wahrscheinlich noch nicht hatten. Und wir sind da so am flachen Teil der Exponentialkurve. wir sehen, was künstliche Intelligenz beispielsweise, aber auch die ganzen anderen Rahmenbedingungen mit Lieferketten, mit Energiekrise, mit geopolitischen Krisen und so weiter, wie stark das alles durcheinander würfelt, was heute da ist. Das heißt, der Anpassungsdruck ist sehr, sehr groß. Und das Weltwirtschaftsforum spricht von einer Skill Disruption, also einer Disruption von den Kompetenzen, mit denen Menschen wirklich wertschöpfend tätig sein können. Und was da sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht, ist die Frage, was brauchen wir und was müssen wir unseren Leuten beibringen? Und ein großer, also auf der eher in der kognitiven Ecke, ein ganz riesengroßer Begriff ist HOTS. Higher Order Thinking Skills, Denken höherer Ordnung. Und da meint man jetzt schon, okay, Emotionen wieder über Bord. Wir müssen mehr, ja, Blum'sche Taxonomie, mehr analysieren. Wir müssen kritischer denken, definitiv ganz, ganz wichtig, gerade im Umgang mit KI, keine Frage. Und natürlich innovativ, schöpferisch neue Ideen haben. Sehr schön. Das große Thema ist aber, was eigentlich Hot sind, ist Metakognition. Ich muss checken, was ich gerade tue. Und ob ich jetzt wirklich die Entscheidung nicht treffen kann, weil mir noch relevante Info fehlt und ich weiter analysieren muss und noch mehr denken muss, oder ob eine einfache Heuristik genügt, weil ich sowieso rational nicht entscheiden kann. Also irgendwie das 150. Gutachten, ob ich den Mitarbeiter einstellen soll, das wird es auch nicht mehr bringen. Abnehmen der Grenznutzen. Oder ob ich vielleicht an meiner Angst arbeiten sollte, einen Fehler zu machen. Ja, das heißt, und das ist ganz, ganz spannend, die Leute, die besser abschneiden in den kognitiven Tests, die denken insgesamt tendenziell weniger. Das heißt, die metakognitive Fähigkeit bedeutet eben weniger Overthinking. Und besseres Entscheiden, wann brauche ich tatsächlich, einfach weil mir Info fehlt oder weil ich irgendwie nicht schlau bin genug, um das Thema zu dem Thema, wann brauche ich tatsächlich noch mehr Kognition, mehr Denken und wann brauche ich eine Daumenregel und wann brauche ich einfach sozusagen meinen internen Tritt in den Popo, dass ich sage, okay, jetzt, ich weiß, du hast die Books voll, aber jetzt komm in die Puschen.
Kann ich das auch trainieren? Also kann ich diese Art zu denken trainieren? Weil ich bin ja in dem Thema Empathie. Wir haben ja diese vier Kompetenzen. Du hast ja gerade die eine angesprochen, die emotionale Sprachgenauigkeit, die emotionale Fühlgenauigkeit, die emotionale Denkgenauigkeit und die emotionale Signalgenauigkeit. Ne? Das sind so diese vier Kompetenzen. Wenn ich die quasi gut beherrsche, gelte ich als empathisch, werde so wahrgenommen und bin auch dementsprechend mehr in der Connection mit den anderen. Aber das, was du gerade mit dem Denken zum Beispiel angesprochen hast, ist sicherlich auch eine Kompetenz, die man als Führungskraft sich aneignet.
Genau. Also das ist etwas, was, glaube ich, Hand in Hand gehen kann. Und wenn wir endlich den Unterschied zwischen emotionalem und kognitivem aufgeben, ich glaube, das Kognitive kann ich beispielsweise dadurch trainieren, indem ich ganz klar, und es gibt auch Meta-Analysen dazu, was hilft mit kritischem Denken zum Beispiel, was hilft, um kritisch zu denken. Ganz klar beispielsweise eigene kognitive Verzerrungen kennenlernen, die Kategorien und mein eigenes Denken mal mit Checkliste auseinanderzunehmen, wo unterliege ich beispielsweise dem Confirmation Bias, dass ich sozusagen das lieber glaube, was ich sowieso schon glaube und dafür Beweise suche. Wo entwickle ich dem Similarity Bias, dass ich immer dieselben Nasen einstelle, die meiner Nase am meisten ähneln, sodass ich sozusagen maximale Harmonie im Team habe, aber auch die Intelligenz aus dem System rausnehme, weil die Spannungen nicht mehr da sind. Also diese ganzen Geschichten, da gibt es ja diese wunderbaren Kataloge, Kahneman, Tversky, Dobelli, was auch immer, kann man machen, kann man Checklisten machen. Wunderbare Möglichkeit, das Denken zu debuggen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich lernen dürfen, in Szenarien zu denken. Also unterschiedliche Zukunftsszenarien entwerfen. Das ist das, was der Robert Musil so schön genannt hat, nicht nur im Wirklichkeitssinn, sondern auch im Möglichkeitssinn sein. Während dieses Debuggen von den kognitiven Verzerrungen war Critical Thinking. Wenn wir eine Stufe höher gehen, kreatives Denken, das bedeutet einfach unterschiedliche Möglichkeiten entwickeln. Stell dir vor, ich habe eine Firma, was weiß ich, im Dentalbereich und auf einmal entwickelt sich jetzt, was weiß ich, Energiemarkt entwickelt sich so und so. Die Lieferketten entwickeln sich anders und was weiß ich. Also, und was, fünf Szenarien, entwickle fünf Szenarien, wie dein Business aussehen kann, wo du hingehen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ein zweites Standbein außerhalb von Deutschland brauchst. Und also wie es ich jetzt zum Beispiel, dass ich verlasse nicht den deutschen Markt, aber ich erweitere den in englischsprachigen Raum. Um zum Teil auch aus diesem depressiven Sumpf rauszukommen, der hier manchmal mancherorts herrscht, und frischen Wind reinzubringen. Das heißt, Szenarien entwickeln. Ja? Und analytisches Denken kann man wunderbar lernen mit KI. Nimm deine liebsten Pläne und frag ChatGPT, mach mal einen Rütteltest und einen Stresstest, wie ihn beispielsweise der Banker machen würde, dem ich meinen Businessplan vorstelle, oder mein Betriebsrat in der Versammlung, in der ich über die Change-Vorhaben spreche und so weiter. Und so lerne ich wunderbar, das Ganze auseinanderzunehmen. Und diese metakognitive Ebene, da hilft letztendlich Coaching sehr gut. Coaching ist das Tool für metakognitive Awareness, zu gucken, ach so, war das erfolgreich? Alles klar. Warum machst du das überhaupt? Was hast du davon, wenn du den Posten hast? Was wäre, wenn das komplett an? Coaching ist die Möglichkeit, gerade auch für Leute, die viel flexibel sein dürfen in der eigenen Birne und in eigenen Entscheidungen, ist die Möglichkeit, Führungsintelligenz zu schärfen durch Introspektionsfähigkeit und damit durch eine Deautomatisierung. Ich handle nicht mehr so, weil ich weiß, ah, das ist so, da müssen wir jetzt irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, also machen wir Folgendes, sondern ich gehe sozusagen in die Disidentifikation mit meinen Mustern, weil ich sehe, ah, da passiert gerade wieder, ich kriege letztendlich Angst. Also spiele ich den mega coolen, also mache ich irgendwie so einen auf, ich habe die Lösung, und schon wieder habe ich mit der Lösung von heute das Problem von morgen erkauft. Dann kann ich sagen, okay, das Muster fahre ich nicht, wenn es auch irgendwie unbequem ist. Soweit, kleiner Kurs kleiner Kurs in der Möglichkeit, diese Higher Order Thinking Skills draufzukriegen, inklusive der Metakognition.
Voll schön, ich mag den Versprecher, einen Kurs in Wundern. Das ist auch
Ja.
etwas, womit man wunderschön beschäftigen kann. Es ist ein Kurs in Wundern. Wenn ich mir überlege, was unser Gehirn tut und wie es uns quasi unterstützt oder auch hindert, egal in welcher Form und wo ich hingucke, jetzt, ob ich das jetzt kognitiv oder ob ich das limbisch erlebe.
Ja.
Ich frage mich immer, wer dieser Muster, Franz, die entstehen ja meistens, und das kannst du besser erklären als ich, weil wir ja grundsätzlich da Dopamin entwickeln und sagen, okay, das war gut, was ich da gemacht habe, deswegen fahre ich das immer wieder, oder ich habe anderen Botenstoff, und weil ich immer wieder diese Botenstoffe habe, entwickle ich diese Muster wie diese Autobahnen, die immer fetter werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft einer Person wohlwollend Feedback geben möchte. Und ich gehe mal davon aus, dass alle Führungskräfte, die es gelernt haben, immer mit einem wohlwollenden Gedanken hingehen. Und trotzdem erlebe ich das, dass die Person, die dieser Feedback-Geschenke bekommen soll, innerlich angespannt ist. Also ich sehe das halt an der Körpersprache. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen trotzdem nicht das Positive da drin sehen können, sondern bei Feedback trotzdem irgendwie sowas. Rational wissen Sie, da will mir jemand helfen, aber emotional sind Sie angespannt, ängstlich und. Was passiert da eigentlich? Obwohl wir wissen, da ist jemand, der will was Gutes. Mein Hirn macht daraus aber ein Drama. Also das erlebe ich immer wieder, dass Leute das nicht wohlwollend annehmen können, sondern sich fast immer persönlich angegriffen fühlen.
Also ich glaube, dass man der Situation nicht 100% die Grundspannung nehmen kann, weil das Liebste ist, also wenn wir davon ausgehen, dass das Gehirn letztendlich ein Organ ist, das Energie sparen möchte und Energie sparen muss, weil ohnehin sehr viel Energie verbraucht wird für die ganzen kognitiven Prozesse, die wir heute haben und all das. Ja, durchaus anspruchsvolle Leben im Jahr 2026 und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Es war immer gut, Energie zu sparen. Und wenn du in egal wie wohlwollend mir zumutest, etwas zu tun, was ich bisher anders gemacht habe, also sozusagen die fetten Autobahnen im Hirn zu verlassen und die Trampelpfade zu gehen, dann mutest du mir Mühe zu. Und Mühe bedeutet für das Gehirn ein Fehlersignal, weil es sozusagen etwas ist, was Stoffwechselenergie kostet und wo ich was investieren muss. Das heißt, es ist schon mal, dass es unbequem ist und dass es nicht so beliebt ist, wie wenn du mal sagst, Franz, super, einfach weiter so, prima. Das ist etwas, was vermutlich eine biologische Grundbedingung ist und was sich Führungskräfte auch nicht ankreiden sollten. Und Entlastungspunkt Nummer eins. Das zweite ist, was dann sozusagen noch addiert zu der Unbequemlichkeit der Situation, ist, wenn ich beispielsweise ja vielleicht auch in der Situation bin, wo nicht diese psychologische Sicherheit da ist auf beiden Seiten, weil das Gehirn nimmt sehr, sehr stark wahr, oder wir über unser Gehirn vielmehr nehmen sehr, sehr stark wahr, wenn was nicht passt. Also wir haben da so einen richtigen Unstimmigkeitsdetektor. Und das merken wir, wenn ich zum Beispiel so, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute vor Ihnen sprechen darf. Und jeder weiß irgendwie so, der spielt irgendetwas. Nun ist es so, gerade wenn ich wohlwollend bin und bin vielleicht auch selber gar nicht so versöhnt mit der Rolle, dass ich jetzt irgendwie den anderen kritisieren darf oder muss, dann wird es spürbar. Ja, das heißt, diese Unstimmigkeit, diese Inkongruenz wird spürbar. Oder wenn ich eigentlich so einen dicken Hals habe, weil es mir schon furchtbar auf die Senkel geht, dass jemand immer wieder dasselbe macht und ich zwinge mich dazu, das Feedback-Sandwich, das ist die Situation, wo die Leute sagen, ah, der Chef war im Seminar, der labert wieder so komisch und zwinge mich dann dazu, irgendetwas so zu verpacken und das, was eigentlich da ist, zu wieder sozusagen zu verstecken. All das sind Signale, die eigentlich dem Gehirn Gefahr symbolisieren, weil da stimmt etwas nicht und wenn was nicht stimmt, dann kann es sein, dass die Situation gefährlich ist. Ja, das ist diejenigen, die das nicht wahrgenommen haben, von denen stammen wir nicht ab, weil sie dann vielleicht irgendwie gefressen wurden oder was auch immer. Das heißt, Aufrichtigkeit schlägt Höflichkeit, würde ich mal sagen. Ich brauche ja nicht beleidigend sein, aber ich kann durchaus sagen, sorry, ich komme, weil ich einen riesen dicken Hals habe. Folgendes geht mir unheimlich auf die Nerven. Verstehe es richtig, das ist jetzt eine Investition in eine weitere langjährige Arbeitsbeziehung, aber es muss raus. Es ist eine ganz andere Message als irgendwie so, ja, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und das ist eben, glaube ich, etwas, was für uns häufiger, und das muss ich natürlich deine vier Ebenen erstmal selbst wahrnehmen bei mir. Oder ich kann irgendwie sagen, also Sie wissen ja, ich habe viele Stärken, aber jetzt Kritik auszusprechen, gehört jetzt nicht wirklich dazu. Ich fühle mich selber relativ unwohl, aber ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Ja, wie auch immer das tatsächlich da ist, Reduktion von Widersprüchen.
Absolut, das sind ganz großartige Tipps. Also ich hoffe, dass jetzt ganz viele Führungskräfte hier an dieser Stelle gut aufgepasst haben. Ansonsten zurückspulen und nochmal hören. Also dieses authentische Emotionen aussprechen, das finde ich immer so wichtig in meiner Arbeit. Wir sprechen ja so gut wie nie über Emotionen auf dem Job, immer noch nicht, ja? Und du sagst hier total, also es ist eigentlich etwas, was René Braun dann immer so schön, diese Bedürftigkeit, eigentlich ist das überhaupt nicht meine Stärke, dir Feedback zu geben. Also ich stehe ja quasi zu meinen Schwächen. Und ich mache es und dann ist es authentisch und dann spreche ich auch über eine Emotion und dann kann das Gehirn des anderen das vielleicht sogar besser aufnehmen, als immer mit diesem Radar Gefahr, zu spielen, zu sagen, okay, was passiert denn jetzt? Da bin ich jetzt gerade nervös, ich kann es gar nicht annehmen.
Und das ist zum Beispiel etwas, wenn man, ich kann da jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber wenn man einmal verstanden hat, was da wirklich passiert, dass das Gehirn sozusagen so eine Art Verkehrsleitsystem ist, es vor allen Dingen, also wenn die Ampel gleichzeitig rot und grün zeigt, dann ist richtig, dann brennt der Kittel, ja, weil dann weiß ich nicht, soll ich losfahren, und wenn ich losfahre, dann kann es sein, dass, wenn ich stehen bleibe, kann es sein, dass mir hinten einer draufkracht, wenn ich losfahre, kann es sein, dass mir der andere, dann habe ich Gefahr. Das heißt, wer das verstanden hat, weiß, es bringt dieses ganze professionelle Rumspielerei, also pseudoprofessionelles Rumspielen, das ist, tut einem nicht nur selber schlecht, weil ich mich ja irgendwie Energie aufwenden muss, die ganze Zeit mich zu verbiegen. Und diese Fassade ist einfach das, was eher Alarm erzeugt. Und insofern ist es da sehr nützlich, die Mechanismen zu kennen. Ja, und also sozusagen, die Situation ist unangenehm, aber auch das ist ein Stück weit etwas, die doch in der Regel etwas höhere Gehalt von Führungskräften ist im Prinzip das Schmerzensgeld dafür, dass man emotionale Inkonsistenzen tolerieren muss, weil man andauernd in Zwickmühlen ist. Lobt man den einen, sagt der andere, warum werde ich nicht gelobt? Befördert man den einen und so weiter. Und wie man es macht, macht man sowieso falsch. Also es ist so ein bisschen, ja, man kennt es aus anderen Lebensbereichen, aber das hat man sich einfach mitgekauft, genauso wie man sich mit dem Auto den Stau mitgekauft hat.
Absolut, Franz, danke. Es ist großartig. Also wir haben jetzt alle gehört, was du uns mitgegeben hast. Und ich kann jeden Trainer und Coach nur empfehlen, deine Scientific-Ausbildung zu machen, weil man einfach so unglaublich viel aufsattelt an Wissen, was einem Gehirn wie meinem sehr viel Sicherheit gibt. Also ich weiß, ich gehe raus und ich erzähle keinen Mist. Und es war für mich immer so wichtig, dass ich halt eben dieses Wissen so richtig von dir bestätigt und erklärt bekommen habe. Fand ich großartig. Und in meinem IQ-Leader-Programm hast du mich ja auch unterstützt, das zu entwickeln. Wir haben ja auch eine Möglichkeit, wo Franz auch nochmal das Gehirn den Führungskräften nochmal erklärt. Du hast es gerade gesagt, wir können heute gar nicht so tief einsteigen. Also wer da tiefer einsteigen möchte, wir werden auf jeden Fall deine Ausbildung hier, wie sagt das, in den Shownotes verlinken, so heißt das. Wann geht es denn wieder los, Franz? Wann geht die nächste wieder los?
Also die nächste ist schon sehr bald, ist der 21. September. Und dann gibt es wieder zwei Termine im Januar. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber einen englischsprachigen an einem Montag und einen deutschen an einem Dienstag. Das sind immer 12 Abende, also 12 mal 3 Stunden, 18 bis 21 Uhr mit einer bequemen Abendessenpause. Und Englisch eben deswegen, es ist für viele Menschen in Deutschland auch interessant, weil es einfach Konzernsprache oft Englisch ist in den größeren Konzernen und natürlich auch für USA und so weiter. 18 Uhr ist an der Ostküste Mittag und an der Westküste ist es morgens. Also insofern passt's. Ja.
Franz, danke, danke, danke. Ich kann mich ja nur ganz doll bedanken, dass du die Zeit genommen hast,
Sehr
hier
gerne.
in diesem Podcast zu sein. Wir sprechen hier über Wirkung, wir sprechen hier über Führung. Und ich glaube, es sind so ganz wichtige Dinge, die du uns heute hier mitgegeben hast. Ich hoffe, dass der kleine Hund, der hier die ganze Zeit im Hotel geklafft hatte, euch nicht zu sehr gestört hat. Habt ihr das gehört? Franz hatte gestört?
Überhaupt nicht. Ich habe nichts,
Oh.
nichts gehört. Und ich fand es auch, es
Das
hat gar
ist der
nicht gestört. Diejenigen, die bis hierher dran geblieben sind, haben gesehen, dass es ab und zu mal geruckelt hat. Das ist normales Leben. Also ich glaube, so dieses, auch das ist wieder ein wunderbarer Reflex kann auf Fassaden verzichten. Mein Gott, das ist von unterwegs aufgenommen. Und das ist ganz normal. Und das ist vollkommen in Ordnung. Bin unheimlich dankbar einfach, dass du Teil der Community auch bist und dass ich so viel lernen durfte von dir und dass es ein so wunderschönes Geben und Nehmen ist. Vielen herzlichen Dank für die
Danke.
Einladung.
Ich danke dir sehr. Ich schicke euch allen ganz liebe Grüße aus Verona. Deswegen ruckelt es ein bisschen. Ich sitze ja in meinem Hotelzimmer und ich erfülle mir heute, beziehungsweise eher morgen, einen Wunsch von meiner Bucketlist. Wir sind hier in Verona auf den Festspielen und ich gucke mir eine Oper hier in der Arena an. Und ich habe das schon seit 10 Jahren auf der Liste. Und jetzt kam unser Termin, das ist ja auch schwierig, dich mal zu kriegen. Und jetzt habe ich gedacht, egal was passiert, wir werden Podcast aufnehmen. Und daher danke dafür, dass du da warst und für alle, die Geduld haben, dass es nicht so gut ist. Aber ich wünsche euch allen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Franz, lieben Dank und bis ganz, ganz bald.
Einen ganz tollen musikalischen Genuss und an alle. Ich glaube, das kommt auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch geht. Ich glaube, da nehmen sich einige davon das auf die Liste. Tschüss.
Ciao.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.